Ich möchte auch von meiner Seite alle recht herzlich begrüßen und wir lesen gemeinsam aus Lukas 19 ab Vers 35. Lukas 19 ab Vers 35. Und sie führten es zu Jesus, das Fohlen, und sie warfen ihre Kleider auf das Fohlen und setzten Jesus darauf. Während er aber hinzog, breiteten sie ihre Kleider aus auf den Weg. Und als er sich schon dem Abhang des Ölbergs näherte, fing die ganze Menge der Jünger an, mit lauter Stimme freudig Gott zu loben über all die Wunderwerke, die sie gesehen hatten. Und sie sagten, gepriesen sei der König, der da kommt im Namen des Herrn. Friede im Himmel und Herrlichkeit in der Höhe. Und einige der Pharisäer aus der Volksmenge sprachen zu ihm, Lehrer, weise deine Jünger zurecht. Er antwortete und sprach zu ihnen, ich sage euch, wenn diese schweigen, so werden die Steine schreien. Und als er sich näherte und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach, wenn auch du an diesem Tag erkannt hättest, was zum Frieden dient, jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen. Denn Tage werden über dich kommen, da werden deine Feinde einen Wall um dich aufschütten und dich umzingeln und dich von allen Seiten einengen. Und sie werden dich und deine Kinder in dir zu Boden werfen und werden in dir nicht einen Stein auf dem anderen lassen, dafür, dass du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Jesus war mit seinen Jüngern auf dem Weg nach Jerusalem. Sein Ziel war es, in Jerusalem mit den Jüngern das Passafeier zu feiern. Und jetzt war er nach Bethanien gekommen und in Bethanien wurde ihm ein großes Gastmahl zubereitet, denn dort hatte er Lazarus auferweckt. Und da saß Lazarus und ja, das war wunderbar. Am nächsten Tag hat er sich dann aufgemacht, um nach Jerusalem zu kommen. Und er hat die Jünger beauftragt, ihm ein Fohlen, einer Eselin zu bringen. Und sie haben Kleider auf diese Eselin gelegt. Und dann ist Jesus nach Jerusalem eingeritten. Während sie auf diesem Weg waren, auf einmal hat es die Jünger gepackt. Sie mussten unbedingt hinausschreien und hinausrufen, wer der ist, der hier auf dem Esel sitzt. Sie mussten unbedingt sagen, dass dieser Jesus Blinde sehend gemacht hat, dass er Lahmen geholfen hat, dass er Kranke geheilt hat, dass er Leprakranke gesund gemacht hat, ja, dass er sogar Tote auferweckt hat. Und sie haben das hinausgerufen in die Gegend. Ja, das war wunderbar und haben sich gegenseitig angespornt dazu. Und dieses Lob mündete plötzlich in die Aussage ein, gepriesen sei der König, der da kommt im Namen des Herrn. Plötzlich sagten sie, wer der ist, der hier auf dem Esel sitzt. Das ist niemand anderes als der Messias, von dem im Sacharja stammt. Es ist der König über das Volk Israel. Es ist der, der dem David längst verheißene Nachfolger, der einmal ewig auf dem Königsthron von David sitzen wird. Das ist der. Eigentlich wunderbar, was sie hier gesagt haben. Jesus ist der König über Israel. Jesus ist der Messias. Und er ist er, der eigentlich von Gott jetzt gesandt ist zum Volk Israel. Es wird hier nämlich gesagt, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. Im Auftrag von Gott Vater reitet er hier nun in Jerusalem ein. Und es wird hier auch gesagt, dass sie ihn als König verstanden haben. Sie haben nämlich ihre Kleider, ihr Obergewand in den Schmutz hineingelegt. Ja, das waren ja nicht geteerte Straßen, das müsst ihr euch ja so vorstellen. Und dann haben sie doch die Kleider auf den Weg gelegt, haben Palmzweige herabgeschnitten und Jesus ritt über einen wunderschönen Teppich. Und nur einem König hat man die Kleider in den Schmutz gelegt. Der, der da kommt, ist der König über Israel. Und eigentlich wunderbar, was da gesagt wird. Und jetzt haben sie noch gesagt, wozu Jesus kommt. Nämlich sie haben gerufen, Friede im Himmel und Herrlichkeit in der Höhe. Achtet mal, das erinnert an das, was die Engel auf den Feldern von Bethlehem gesagt haben. Herrlichkeit in der Höhe, Friede auf Erden. Eigentlich hier wie eine Klammer. Das, was auf den Feldern von Bethlehem gesagt wurde, wird hier wiederholt. Er kommt, um Frieden im Himmel zu schaffen und Herrlichkeit in der Höhe. Um das zu verstehen, Frieden im Himmel, Jesus ist gekommen, um den göttlichen Frieden auf diese Erde zu bringen, haben wir zu verstehen, dass wir Menschen von Natur aus Sünder sind. Und als Sünder sind wir getrennt von dem heiligen Gott, weil Gott in seiner Heiligkeit mit der Sünde nichts zu tun haben kann. Ja, Gott wird sogar einen jeden Menschen, der gesündigt hat, richten für seine Sünden. Und jetzt ist der gekommen, der dieses Problem lösen kann. Denn wir Menschen können nicht zurückkehren in ein Friedensverhältnis mit Gott, weil wir keine einzige Sünde selber ungeschehen machen können. Und da sitzt nun der auf dem Esel, der diesen Frieden uns Menschen bringen kann. Und wie hat er uns diesen Frieden gebracht? Er war eben gerade daran, die Möglichkeit zu schaffen, dass wir in diesen Frieden zurückkehren können. Er war nämlich bereit, als er in Jerusalem eingeritten war, alle Sünden aller Menschen stellvertretend auf sich zu nehmen. Und war bereit, am Kreuz von Golgatha diese Sünden zu tragen, um die Strafe, die wir verdient hätten, in alle Ewigkeit stellvertretend über sich ergehen zu lassen. Wunderbar, was Jesus hier gemacht hat. Wir haben es ja vorhin gerade gesungen. Er kann uns die Vergebung der Sünden anbieten, aber es liegt an uns, dieses Geschenk anzunehmen. Und indem wir unsere Sünden in Reue bekennen, vergibt er uns die Sünden. Und wenn wir Vergebung der Sünden haben, haben wir wieder Frieden mit Gott. Genau das, was im Sündenfall zerbrochen ist, ist wiederhergestellt. Stellt euch mal vor, wir sind rein vor Gott durch das Blut Jesu Christi reingewaschen und haben Frieden mit Gott. Aber dieser Jesus, der dort am Kreuz starb, ist am dritten Tag auferstanden, er lebt heute. Und er möchte uns nun den Weg bahnen zurück in die Herrlichkeit Gottes. Es liegt nun an uns, diesen auferstandenen Christus zu bitten und sagen, Herr Jesus, bitte nimm du in meinem Leben Wohnung. Und in dem Augenblick, wo Jesus in mein Leben eintritt, bin ich ein Kind des Allerhöchsten. Gott ist mein Vater und Jesus mein erstgeborener Bruder. Wenn man sich das vorstellt, dass man zutiefst berührt. Und als Gotteskinder dürfen wir jetzt wieder mit diesem Gott Gemeinschaft haben. Die Gemeinschaft, die dort im Garten Eden zerbrochen ist, als Gott sie aus dem Garten hinausgetrieben hat. Wir dürfen wieder mit Gott Gemeinschaft haben. Und wir dürfen mit Gott wieder reden im Gebet. Und er spricht zu uns durch dieses wunderbare Wort. Und ich möchte euch ganz fest bitten, lest jeden Tag die Bibel. Also als ich Vater war, ich habe sehr gerne mit meinen Kindern gesprochen. Und weil wir ja Gottes Kinder sind, möchte Gott so gerne mit mir reden. Und viele lesen kaum die Bibel und sagen immer, ich höre so wenig von Gott, ich habe so eine schlechte Beziehung zu Gott. Bitte hört auf seine Stimme. Lest jeden Tag doch ein Kapitel. Ich lese jeden Tag ein Kapitel, man hat genau 3,5 Jahre, dann ist man durch die Bibel, dann fängt man wieder vorne an. Und noch etwas, vieles weiß ich jetzt schon, was in der Bibel steht. Ja. Aber wisst ihr, Gott sagt es mir. Das ist ganz etwas Besonderes, wenn mein Vati früher mit mir geredet hat. Der hat ganz gewöhnliche Dinge gesagt, wie Essen und so Zeugs. Und, aber wisst ihr, es war die Stimme meines Vaters. Und hier höre ich die Stimme Gottes. Man kann das gar nicht in Worte fassen. Und wisst ihr, wenn wir das gewöhnliche Reden Gottes nicht mehr hören, hören wir das außergewöhnliche Reden Gottes auch nicht mehr. Gott hat uns manchmal Außergewöhnliches zu sagen. Ich breche manchmal in Tränen aus, was Gott mir zu sagen hat. In dem gewöhnlichen Reden Gottes ist plötzlich das außergewöhnliche Reden Gottes, wo Gott mir Außergewöhnliches sagt. Also wir wollen Gemeinschaft haben im Gebet mit diesem heiligen Gott und wir wollen auf ihn hören, sein Wort lesen. Ich finde das etwas Wunderbares. Und wenn wir mit ihm Gemeinschaft pflegen, erleben wir etwas von seiner Herrlichkeit. Ich habe schon oft erlebt, dass ich auf den Knien war und am liebsten gar nicht aufgestanden wäre. Ich habe gesagt, Herr Jesus, ich spüre etwas von deiner Herrlichkeit, von deiner Nähe. Du bist wunderbar. Und wenn wir sterben, gehen wir einmal in die Herrlichkeit ein. Wenn sich einmal die Türen zur Herrlichkeit öffnen, und dann dürfen wir Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen. Das wird ein Moment sein, das sage ich euch. Wenn wir ihn sehen werden, die Nägel mal, und er uns begrüßt und wir uns begegnen, ja, das wird Herrlichkeit, nicht zu beschreibende Herrlichkeit sein. Und wisst ihr, Jesus wird einfach, wir werden dort nicht einfach dann in einem Fauteuil versinken für die Ewigkeit, sondern Jesus beauftragt uns zum Dienst. Wir werden Jesus dienen und Jesus wird uns liebend empfangen und sagen, aber jetzt habe ich dir, Armin, einen Auftrag im Himmel. Du darfst mir ewig dienen. Das wird ein Augenblick sein, wenn Jesus mich beauftragt, ihm zu dienen. Aber jetzt noch etwas. Unser Dienst Jesus gegenüber entspricht dem Dienst, den wir heute für ihn tun. Ich bin manchmal ein bisschen bewegt, dass einige kaum Jesus dienen. Und ich bitte euch, schon jetzt auf dieser Erde, dient Jesus, indem ihr hier für diese Gemeinde betet, indem ihr euch einsetzt in irgendeinem Bereich dieser Gemeinde, sei es in der Kinder- oder Jungschar oder Teenie- oder Jugendarbeit, dass ihr mithelft. Denn alles, was wir für die Gemeinde tun, tun wir für Jesus. Warum? Die Gemeinde ist der Leib Christi. Also alles, was Christine für meinen Bauch und für mich macht, tut sie auch für den Kopf, das ist doch selbstverständlich. Also, und die Gemeinde ist der Leib Christi. Und alles, was wir in die Gemeinde investieren, investieren wir in den Kopf, in Jesus Christus. Und er wird mir einmal das alles reich belohnen und sagen, weil du mir gedient hast, darfst du auch mir dienen. In alle Ewigkeit wird wunderbar sein. Wenn wir einmal dort eingehen, deshalb Friede im Himmel und Herrlichkeit in der Höhe, das haben hier die Jünger gesagt. Und jetzt stellt euch mal vor, die haben da hinausgerufen, das ist der Messias, das ist der König über Israel. Plötzlich kamen da die Pharisäer und Schriftgelehrten und haben gesagt, Jesus, du, was die da sagen, das ist ja außergewöhnlich, merkst du das nicht? Sie haben gesagt, Lehrer, weise deine Jünger zurecht. Sie haben nicht gesagt, Messias, sie haben gesagt, Lehrer. Lehrer, weise deine Jünger zurecht. Und dann hat Jesus ein Wort gesagt, das hat mich schon als Bub sehr beeindruckt, beeindruckt mich noch heute. Wenn die Jünger schweigen, werden die Steine schreien. Also wenn die Jünger das nicht hinausrufen, dass ich der Messias bin, dass ich der Retter der Menschheit bin, werde ich einer unbelebten Welt den Mund öffnen, damit sie das rufen. Dass sie hinausrufen, er hat gesagt, damit ist er ganz klar zu seiner Messianität und zu seiner Gottessohnschaft gestanden. Ich bin der Sohn des lebendigen Gottes und ich bin der, der die Rettung hier in diese Welt hineinträgt. Aber es war nicht nur so damals, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten das den Jüngern gesagt haben. Es wird auch heute von den gelehrten theologischen Professoren gesagt, man kann doch nicht sagen, dass der Jesus Messias und der Retter der Mensch ist. Was er ist, ist ein religiöser Lehrer. Und was er ist, ist ein vorbildlicher Mensch. Und was er ist, ist doch beachtenswert, wie er sich den Benachteiligten zugewandt hat. Aber er Retter der Menschheit. Das kann man doch nicht sagen. Und übrigens, die, welche das sagen, das sind so Freikircher, so Außenseiter, wisst ihr? Und vor allem ungebildete Leute. Klar, das kann man von mir jetzt nicht gerade sagen. Und dann sind es auch solche, die den religiösen Dialog stören. Klar, ich störe den religiösen Dialog, weil ich ganz klar sage, es gibt nur einen Weg zu Gott und der heißt Jesus Christus. Und keine andere Religion führt zu Gott. Das wage ich ganz klar hier zu sagen. Und deshalb störe ich den religiösen Dialog. Das störe ich, das ist mir gleich. Es gibt nur einen, der zu Gott führt und der heißt Jesus Christus. Und ich bin manchmal so traurig, dass wir Gläubige das nicht weiter sagen. Wem haben wir das letzte Mal gesagt, dass er allein durch Jesus gerettet werden kann? Ich freue mich, dass ihr ein Glaubensgrundkurs angeboten wird. Wenn ihr es nicht sagen könnt, schleppt doch Leute ab. Und der Matthias Kradolfer sagt es dann schon. Also einfach, dass hier diese Gegend hört, dass Jesus der Retter ist. Wisst ihr, es gibt hier noch Tausende von Menschen, die diese Botschaft brauchen. Es braucht noch viele, die das hören müssen, dass Jesus allein der Weg ist zu Gott. Und dass wir ihn brauchen. Und jetzt kommt hier eine Stelle, das war ganz überraschend für die Jünger. Als sie so jubelnd neben Jesus gingen, könnt ihr euch vorstellen, Palmzweige auf den Boden geworfen, dann die Kleider ausgebreitet und strahlend neben Jesus gegangen, auf einmal weint er. Könnt ihr euch das vorstellen? Sie jubeln ihm zu und ihm laufen die Tränen über die Wangen. Wisst ihr, er war tief, tief bewegt. Er reitet jetzt in eine Stadt und die Obersten dieser Stadt werden ihn als Messias ablehnen. Und die ganze Stadt mit ihnen. Einige Tage später hing dieser wunderbare König am Kreuz von Golgatha. Das war unwahrscheinlich, dass sie ihren Messias, von dem im Alten Testament so viel sprach, dass er plötzlich von diesem Volk verworfen wird. Und jetzt sah Jesus etwas. Er war Gott. Er sah, dass die Stadt Jerusalem von einem riesigen Heer umlagert wird. Und dass das riesige Heer, das waren die Römer, werden die Stadtmauern niederreißen, werden alle, die in dieser Stadt wohnen, umbringen. Sogar die Kinder, und werden kein Stein auf dem anderen lassen. Stell doch mal vor, dieses wunderbare Tempelgebäude. Kein Stein wird auf dem anderen gelassen. Auch von den Häusern. Jerusalem wird ein Schutthaufen werden. Warum? Weil sie den Messias verworfen haben. Und als Jesus das sah, musste er einfach weinen. Als er sah, die Konsequenzen, wenn man ihn ablehnt als Messias, was das für Folgen hat. Aber wisst ihr, Jesus hat nicht nur damals über Jerusalem geweint, er weint auch über viele andere Menschen. Er ist nämlich gekommen, um uns herauszureißen aus der Verlorenheit. Jesus weiß ganz genau, wenn ein Mensch ihn ablehnt als Retter, wo er hinkommt nach dem Tod. Wisst ihr, wo er hinkommt? An den Ort der ewigen Gottferne. Wisst ihr, an dieser Tatsache wird niemand, nie mehr etwas geändert. Er ist für ewig verloren. Und Jesus hat uns diesen Ort beschrieben. Es ist ein Ort des Feuers. Und es wird ein Ort des Heulen und Zähneknirschens sein. Jesus selber hat das beschrieben. Und jetzt weint er über Menschen und sagt, hör mal, ich bin doch auf diese Erde gekommen, damit du nie an diesen Ort kommst. Ich habe doch die Sünden, die dich von Gott trennen, habe ich dort am Kreuz getragen. Ich habe doch das ganze Gericht, das du nie fertig tragen kannst, weil Gott ewig ist, habe ich stellvertretend, weil ich Gott bin, getragen. Weil Jesus unendlich hoch ist als Gott, kommt er in einer endlichen Zeit eine unendliche Strafe tragen. Ich könnte das schon nachvollziehen. Weil Jesus unendlich groß ist, kommt er in einer endlichen Zeit eine unendliche Strafe tragen für alle Menschen. Und er hat das gemacht für mich, damit ich nie an diesen fürchterlichen Ort komme, wenn ich sterbe. Und jetzt weint er über einige, weil sie das ablehnen. Wisst ihr, Jesus wird im jüngsten Gericht nicht sagen, und ihr Menschen und so, er wird sie weinend mal wegwerfen. Wegweisen und sagen, du gehst in die ewige Nacht und Finsternis, weil du meinen Weg abgelehnt hast. Er hat nicht nur über Jerusalem geweint, er weint noch heute über viele Menschen. Und ich möchte euch alle bitten, nehmt doch das an, was Jesus für euch erkämpft hat. Er ist der Retter aller Menschen. Und es ist entscheidend, dass wir ihm unsere Lebensschuld bringen. Er wird sie uns vergeben. Wir dürfen Jesus aufnehmen in unser Leben. Und er wird uns befreien von dieser ewigen Strafe. Eigentlich wunderbar. Aber nicht, dass er weiter über uns weinen muss. Zusammenfassend haben wir gehört, Jesus Christus ist in Jerusalem eingeritten, auf einem Esel, und er war der, der als Messias und König zum Volk Israel kam. Und er war der, der den Frieden zwischen Gott und uns Menschen wiederhergestellt hat, indem er am Kreuz unsere Sünden und das Gericht trug. Und er ist auferstanden, er lebt heute, und wenn ich ihn aufnehme in mein Leben, öffnet er mir den Himmel. Schon jetzt darf ich mit Gott Gemeinschaft haben, durch Bibellesen und Gebet. Also ich finde das immer unwahrscheinlich, wenn ich am Morgen aufstehe, mache ich dann stille Zeit, dass ich weiß, ich erlebe ein Stück Himmel. Ich darf mit Gott jetzt Gemeinschaft haben. Ein echt Wunderbares. Bitte lest eure Bibel, betet. Und dann, wenn wir sterben, gehen wir in diese wunderbare Herrlichkeit ein und werden Jesus sehen von Angesicht zu Angesicht. Das wird ein Moment sein, da werden uns die Worte fehlen. Und wir werden vor ihm niederfallen und er wird uns danken, dass wir jetzt hier sind. Und er wird uns für alle Ewigkeit einen Auftrag geben, dass wir ihm dienen dürfen. Eigentlich wunderbar, was er erkämpft hat. Aber wisst ihr, die religiöse Elite sagt uns, wenn ihr das verkündigt, stört ihr den religiösen Dialog in unserer Zeit. Das ist mir doch gleich. Jesus ist der einzige Weg zu Gott. Der einzige Weg. Und wir müssen das selbst an den Religionen sagen, dem Islam, dem Buddhismus, dem Hinduismus. Wir müssen diesen Menschen sagen, der einzige Weg heißt Jesus Christus. Und wir können nicht mit einem religiösen Dialog die Religion auf die gleiche Ebene heben, sondern allein Jesus ist der Weg. Und Jesus hat geweint über Jerusalem, weil sie ihn abgelehnt haben. Jesus weint heute über Menschen. Und wir wollen nicht weiter Jesus ablehnen, sondern wir wollen einfach vor ihm niederfallen und sagen, Herr Jesus, danke. Danke, dass du mir die Sündenvergebung anbietest. Dankend nehme ich sie an. Vielen Dank, dass du auferstanden bist. Ich nehme dich gerne in mein Leben auf, damit ich einen offenen Himmel habe und nicht in diese Nacht und Finsternis gehe nach meinem Leben. Und ich freue mich natürlich über alle, die das schon gemacht haben, die mir zuhören. Vielen Dank, dass ihr das gemacht habt. Und die, welche das noch nicht gemacht haben, ihr habt heute Gelegenheit, bei mir das zu machen, damit ihr nie an diesen fürchterlichen Ort der Finsternis kommt. Dass das Weinen Jesu über eurem Leben aufhören kann. Dass er sich freuen kann, dass ihr diese wunderbare Rettung angenommen habt. Amen. Wir beten. Herr Jesus Christus, ich bin jedes Mal, wenn ich das predige, tief bewegt von deiner Liebe, dass du gekommen bist und am Kreuz von Golgatha unsere Sünden, unser Gericht getragen hast, dass du bereit warst, aufzuerstehen und dass du uns heute das Angebot machst, dass wir Vergebung der Sünden erlangen und ein neues, ewiges Leben erhalten Und einmal, wenn wir sterben, wissen wir, haben einen offenen Himmel. Wir kommen nie mehr an diesen Ort der Finsternis und der Qual. Und ich bitte dich, Herr Jesus, wenn jetzt jemand mir zugehört hat, der Jesus bis jetzt abgelehnt hat, bitte, bitte, schenk doch, dass diese Person dich annimmt, dass sie frei wird und einmal bei dir in dieser wunderbaren Herrlichkeit sein darf. Und ich bitte dich auch, schenk, dass wir uns nicht einschüchtern lassen in unsere Zeit, sondern dass wir diese allerwichtigste Botschaft weitersagen, dass du allein der Weg bist in die Herrlichkeit. Wir beten dich an, Herr Jesus, dass du so wunderbar bist. Und jetzt bitte ich noch für die Kinderwoche. Bitte segne die Kinderwoche und dass auch Kinder dich finden dürfen. Ich danke dir, dass du über diese Woche wachst. Segne hier diese Gemeinde weiterhin, besonders auch Matthias Kradolfer. Stärke ihn im Dienst, auch Thomas Mag und Manuel. Bitte stärke sie in ihrer wichtigen Aufgabe. Amen.